Wir begrüßen jetzt ganz herzlich hier im Studio unseren Gast, Christoph Sanders. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo Matze, vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne. Wir haben uns bei der Heinrich-Böll-Stiftung bei einer Veranstaltung getroffen, die du selber mitveranstaltet hast. Da ging es um Entschleunigung und auch das, um die modernen Arbeitswelten. Die spielen auch ein bisschen in dein Thema rein. Heute sprechen wir über die friedliche und nachhaltige Gesellschaftsform, wie man die erreicht durch eine sozial-ökologische Transformation. Das sind deine Schwerpunkte, die du dir als Politikwissenschaftler auch gesetzt hast. Und wie bist du zu diesem Themenkomplex gekommen? Was interessiert dich da besonders dran?
Ja, ist ein relativ langer Prozess, wie ich zu dem Thema gekommen bin. Auch weil es nicht nur ein politikwissenschaftliches Thema ist, sondern ein relativ interdisziplinäres Thema, wo man sich mit Wirtschaft beschäftigt, wo man sich mit Philosophie beschäftigt, wo man sich mit soziologischen Themen beschäftigt. Ich habe einen Bachelor gemacht und bin danach unkonventionellerweise zurückgewechselt auf einen Magisterstudiengang. Der hat mir erlaubt, mir relativ viel Freiräume zu nehmen, um zu lesen und mich mit Fragen zu beschäftigen, die auch meinen eigenen Lebenswandel betroffen haben. Und dann gab es eine Verbindung zwischen meinem persönlichen Leben, meiner persönlichen Entwicklung und den inhaltlichen Fragen, mit denen ich mich angefangen habe zu beschäftigen. Und daraus sind dann Interessen entstanden, die ich jetzt noch verfolge. Und ja, jetzt bin ich da, wo ich gerade bin, inhaltlich.
Was war das für ein persönlicher Lebenswandel?
Ja, ich habe einfach gemerkt, dass die Art und Weise, wie ich lebe, mich nicht ganz zufrieden macht. Und ich gemerkt habe, dass der Umgang mit mir selbst nicht dazu führt, dass ich vollends zufrieden bin mit dem, was ich tue und mache und bin. Und ich glaube, das sind Fragen, die für jeden Menschen relevant sind und wichtig sind. Ja, dann habe ich angefangen, Fragen zu stellen, warum ich eigentlich so bin, wie ich bin, zu verstehen, warum ich handle, wie ich handle, wie ich in Beziehung stehe zur Gesellschaft und zu anderen Menschen und was das mit mir selbst zu tun hat. Und das sind die zentralen Fragen letztlich, mit denen ich mich auch inhaltlich jetzt beschäftige heute.
Du konntest quasi deine persönliche Krise will ich es nicht nennen, aber ein Hinterfragen dann auch wissenschaftlich und beruflich weiterverfolgen.
Sozusagen, ja. Das ist ganz schön. Ich habe letztlich von Michel Foucault gelesen, dem französischen Philosophen, dass er Philosophie als Lebenspraxis verstanden hat und dass er gearbeitet hat und geschrieben hat, um sich selbst zu verändern und dass das als eigentliches Ziel seines wissenschaftlichen Arbeitens verstanden hat. Und da finde ich mich sehr wieder drin, ja.
Wie hat es funktioniert, nach dem Bachelor nochmal zum Magister zu gehen? Eigentlich ist das ja nicht vorgesehen hier in der wissenschaftlichen Karriere.
Nein,
nach Bologna, oder?
Aber administrative und bürokratische Systeme sind flexibel. Ja, also das ging zu der Zeit noch. Ich habe angefangen, als es beide Ausbildungs- oder Bildungssysteme noch parallel gab und ich kenne auch Leute, die beides parallel studiert haben und sowohl Magisterabschluss als auch Bachelor-Masterabschluss gemacht haben. Und deswegen war das zu dem Zeitpunkt kein Problem. Man konnte sogar in Politikwissenschaft hier in Tübingen noch bis 2008, 2009 Magister anfangen. Der Studiengang läuft erst 2015 aus, was aber sehr unüblich ist im bundesweiten Vergleich.
Und dann hast du persönliche Konsequenzen gezogen. Wie sahen die denn aus dann quasi? Was waren die ersten Folgen deines?
Es gab keine weitreichenden Konsequenzen und auch keine, die radikal gewesen wären. Ich glaube, ich habe mich zu der Zeit auch inspirieren lassen von meinem persönlichen Umfeld, von Menschen, die um mich herum gelebt haben. Das ist auch sehr schön in Tübingen, finde ich, weil hier unterschiedlichste Menschen auf sehr engem Raum zusammenwohnen. Das heißt, man kann sich schnell inspirieren lassen, während man in der großen Stadt wahrscheinlich eher aktiv Gruppen suchen muss oder Menschen suchen muss. Das heißt, hier vollzieht sich sowas organischer und da bin ich sehr froh, dass ich zu der Zeit auch in Tübingen war. Es war wahrscheinlich auch eher ein Zufall, dass es so war. Ja, und dann habe ich mein Wohnungsumfeld geändert, bin dort auf Menschen getroffen, die ähnliche Fragen hatten. Und dann tauscht man sich aus, man liest, man inspiriert sich, man verändert langsam sein Leben. So. Und das hört ja auch nicht auf.
Wen hast du da alles gefunden? Welche Gruppen fallen dir da als erstes ein hier in Tübingen?
Das sind weniger Gruppen als Menschen. Und wenn man das in irgendeiner Form runternageln will, dann ist es schon das alternative Wohnumfeld in Tübingen auf der Plattform des Mietshäuser-Syndikats oder andere alternative Wohnarten, die es halt in ähnlicher Form in Tübingen gibt.
Gab es da ein Schlüsselerlebnis oder war das eher ein Prozess bei dir?
Nein, es war ein Prozess. Ja. Ich habe dann auch angefangen, irgendwann Kurse zu geben im Studium Ökologikum. Das mache ich auch immer noch. Und dann beschäftigt man sich halt intensiver mit Sachen und rutscht da quasi so rein.
Ja. Und dann tut man die großen Fässer aufmachen, ja, und kümmert sich um die friedliche und nachhaltige Gesellschaftsform und die sozial-ökologische Transformation. Da hast du uns jetzt ein ganzes Paket an Theorie mit Praxisnähe mitgebracht.
Genau, Praxisnähe ist sehr wichtig, das kann man vielleicht am Anfang betonen, das ist auch, wenn es gleich vielleicht sehr abstrakt und theoretisch werden soll, dass es immer einen lebensnahen Bezug hat, und ich versuche das auch immer wieder zu betonen, während dem, was ich halt sagen möchte. Ja, es geht um aus meiner Sicht eine wachstumskritische sozialökologische Transformation. Aus meiner Sicht gibt es drei Argumentationslinien dafür, dass eine sozialökologische Transformation wachstumskritisch sein sollte. Es gibt ein ökologisches Argument, das Klimawandelargument, was allen wohl bekannt ist. Es gibt ein ethisches Argument, da geht es um globale Gerechtigkeit, das ist auch wohl bekannt. Und dann geht es um ein kulturkritisches Argument. Das wird in der Debatte um eine sozialökologische Transformation sehr viel weniger bedient. Und darauf möchte ich mich eigentlich fokussieren, und dafür werde ich in erster Linie die Beschleunigungstheorie des Jenaer Soziologen Hartmut Rosa vorstellen, der schlussfolgert, dass soziale Beschleunigung in ihrer extremen Form zu einer Entfremdung führt. Das heißt, das Subjekt entfremdet sich von der Welt und von sich selbst, und damit wird ein gelingendes Leben deutlich verkompliziert. Und davon ausgehend beginnt eigentlich erst mein angedachtes Promotionsprojekt.
Das steht jetzt vor dir, und damit wirst du dich die nächsten paar Jahre nochmal intensivst beschäftigen. Wie gehst du da vor? Liest du da vor allem dann die Theorien von anderen?
Ja, das ist ja das Brot, nicht wahr? Am Anfang von wenn man denn eine wissenschaftliche Karriere anstrebt, was ich im Moment einfach noch nicht weiß, für mich ist die Promotion die angedachte, vor allem auch eine große Chance, um mich mit Themen auseinanderzusetzen, die mich sehr interessieren. Ich könnte nicht funktional promovieren, zweckorientiert, nur um den akademischen Grad eines Doktors zu erreichen, sondern ich glaube, dafür hätte ich einfach nicht die Motivation, sondern ja, bestenfalls ist es wunderschön, dass man sich eine gewisse Zeit vielleicht finanziert mit was auseinandersetzen darf, sich Zeit nehmen darf, sich wichtige Fragen zu stellen, die man sich in einem Arbeitsleben vielleicht nicht in dem Maße oder gar nicht stellen kann.
Und irgendwann müssen aber auch Antworten dann her.
Ja, aber wie das halt so ist, also was ich auch heute machen werde hier, ist vor allem sozusagen das Fundament darstellen, auf dem ich gerne aufbauen möchte. Und was daraus werden wird, das weiß ich jetzt leider noch nicht.
Da kann man ja nur spekulieren dann.
Ja.
Ja, dann medias res.
Ja, also wie gesagt, ich möchte die drei Argumente vorstellen, wobei ich die ersten beiden, also das ökologische Argument und das ethische Argument, nur ganz kurz vorstellen möchte, weil es auch relativ bekannt ist. Das erste Argument, warum ich denke, dass dass eine sozialökologische Transformation wachstumskritisch sein sollte, bezieht sich auf den Klimawandel und den CO2-Ausstoß. Jetzt ist es ja so, dass es gibt dieses bekannte 2-Grad-Ziel, das bis 2050 gesetzt ist. Das heißt, bis 2050 soll die Erderwärmung nur um 2 Grad steigen. Um das zu schaffen, ist es relativ unbestritten, dass wir die Konzentration von Kohlenstoff in der Atmosphäre auf 450 Parts per Million begrenzen müssen. Und das gestaltet sich als relativ schwierig, weil wenn das Bevölkerungswachstum, das aktuelle, so bleibt, wie es im Moment ist, im Durchschnitt bei 0,7% und das Pro-Kopf-Einkommen, das weltweite, auch durchschnittlich bei 1,4% bleibt, dann ist der CO2-Ausstoß 2050 um 80% höher als heute. Und um dieses 2-Grad-Ziel zu erreichen, müssten wir 10-mal so schnell die Kohlenstoffintensität verbessern, als wir das im Moment können. Das heißt, das ist relativ schwierig technisch zu erreichen. Das ist nicht unmöglich. Die Frage, die dahinter steht, ist die der Entkopplung. Also die Frage ist, ob wir das Wirtschaftswachstum von dem CO2-Ausstoß entkoppeln können. Das ist theoretisch möglich, in der Praxis aber kaum zu beobachten. Wenn man es beobachten kann, wie in den letzten Jahren in Deutschland, dann liegt es vor allem an der Auslagerung von Produktion ins Ausland. Das Problem, warum das in der Praxis nicht möglich ist, das liegt am Rebound-Effekt. Der Rebound-Effekt beschreibt Folgendes. Wenn man sozusagen Effizienzeinsparungen hat, sagen wir mal, du kaufst dir einen effizienteren Kühlschrank. Der Kühlschrank verbraucht weniger Strom und du sparst Geld. Was machst du mit dem Geld? Wahrscheinlich sparst du das nicht, sondern du gibst es wieder aus. Es gibt halt mehr Konsum. Das ist ein üblicher Effekt und da gibt es unterschiedliche Rebound-Arten, die halt verhindern, dass diese Entkopplung absolut wird, sondern nur relativ. Und außerdem haben wir halt ein Problem der technischen Innovation. Genau, das ist sozusagen der Hintergrund des
Problems. Also wäre es besser, den alten Kühlschrank länger weiter zu benutzen oder
wie kommt man raus aus diesem Kreis? Das ist ein Rechenexempel. Ne? Also man muss sich ja auch vorstellen, dass die Produktion des neuen Kühlschranks auch energieintensiv ist. Also eigentlich müsste man vorher erstmal ausrechnen, wie viele Jahre man eigentlich den neuen Kühlschrank benutzen müsste, damit sozusagen der Energieaufwand sich amortisiert im Vergleich halt zum Weiterbenutzung des alten Kühlschranks. Und in dem Sinne ist zum Beispiel die Abwrackprämie ein absoluter Wahnsinn gewesen.
Ja. Eben, weil beim Auto ist die aufgewendete Energie ja nochmal ein Vielfaches höher als beim Kühlschrank.
Ja, genau. Also da sieht man das sehr gut. Das nennt man graue Kosten, ja, die da verdeckt sind und die meistens nicht mitgerechnet werden. Das ist übrigens extrem schwierig zu erheben. Also kann man sich vorstellen, wie das bei jedem Produkt zu erheben ist, sehr schwierig. Ja, deswegen gibt es Kritiker, die diese Green Economy oder den Green New Deal der Grünen als Mythos darstellen. Und ich halte die Argumente, die da ins Feld geführt werden, für ziemlich plausibel. Unter anderem auch, also ich hatte gesagt, dass es generell schwierig ist, wenn wir diese Bevölkerungswachstum und Pro-Kopf-Einkommen konstant halten. Was da jetzt noch nicht mitgerechnet ist, ist die ethische Komponente, nämlich wenn man versuchen würde, den globalen Süden auf das Niveau von Europa zu heben, bis 2050, dann müsste die Kohlenstoffintensität sogar 25 Mal niedriger sein als heute. Und bei diesem Rechenexempel, das ist übrigens von Tim Jackson, der dieses bekannte Buch geschrieben hat, Wohlstand ohne Wachstum, da hat man noch nicht mitgerechnet, dass in der Zeit, also da hat man das Wirtschaftswachstum von Europa von jetzt bis 2050 noch nicht mitgerechnet. Wenn man dann sozusagen das auch noch mitrechnen würde für das ein Einkommensniveau des globalen Südens, dann müsste man 130 Mal niedriger Kohlenstoffintensiv sein.
Emission.
Ja, als heute. Genau. Und abgesehen von diesen Rechenexemplen, und das ist für mich auch entscheidend, ist ein Kritikpunkt der Green Economy, dass es natürlich nicht die Steigerungslogik des Systems außer Kraft setzt und auch nicht auf einer anderen Art und Weise des Wirtschaftens basiert. Das heißt, es ändert nichts am globalen Wirtschaftssystem und den Regeln, die dort etabliert sind, die ganz offensichtlich Ungleichheit reproduzieren und enorme Armut weiter intakt lassen. Genau, und damit wären wir eigentlich beim zweiten Argument, beim ethischen Argument. Es gibt Moralphilosophen, ein sehr bekannter Moralphilosoph ist, der so argumentiert für eine globale Gerechtigkeit und nicht nur für eine innerstaatliche Gerechtigkeit, das ist Thomas Pogge, der in Yale lehrt und der sagt, dass wir eine Pflicht zur Hilfe haben. Also es geht hier nicht um Mildtätigkeit, sondern es geht um eine moralische Pflicht zur Hilfe, Armut zu begrenzen oder zu beseitigen, was übrigens auch nur ein Bruchteil des weltweiten Bruttosozialprodukts in Anspruch nehmen würde, um Armut definiert 2 Dollar pro Tag oder 4 Dollar pro Tag, je nachdem, welche Armutsschwelle man nimmt, zu beseitigen. Weil Pogge sieht uns als aktive Täter, also als mitverantwortlich sozusagen an der globalen Ungerechtigkeit und Ungleichheit in dem Sinne, dass wir das aktuelle Weltwirtschaftssystem, was halt diese Ungerechtigkeit produziert, durch unseren Konsum reproduzieren. Andererseits aber auch Bürger von Staaten sind, von Regierungen, die halt eben Einfluss nehmen über internationale Organisationen, die WTO zum Beispiel oder die Weltbank oder welche Institutionen oder die OECD, welche man da auch immer nehmen möchte, die EU, Entscheidungen treffen, die halt für den Weltmarkt relevant sind und wir wählen diese Regierung. Das heißt, der Thomas Pogge leitet sozusagen eine direkte Verantwortung davon ab. Das ist philosophisch nicht unkritisiert, aber das macht er halt eben sehr prominent und damit geht er auch viel weiter als zum Beispiel sein australischer Kollege Peter Singer. Der hat dieses sehr bekannte Beispiel und hier sind wir wieder bei uns selbst. Also eben waren wir schon bei uns selbst wegen des Konsums und wegen des Wählens. Bei Peter Singer sind wir auch sehr direkt bei uns selbst, bei unserem eigenen Lebenswandel, weil der dieses sehr bekannte Beispiel hat. Er sagt, wenn wir an einem Teich vorbeigehen würden und darin ertrinkt ein Kind, dann würden wir auch in den Teich springen, unser Leben riskieren und unseren Anzug versauen, um das Kind zu retten. Jetzt ist es halt so, dass alle paar Sekunden ein Kind auf der Welt stirbt, aber wir machen halt nichts dagegen. Daraus leitet er halt eben keine direkte Pflicht ab, zu helfen, sondern dieses Teichbeispiel zeigt halt, dass es uns quasi passiert. Also wir kommen zufällig vielleicht am Teich vorbei. Und das ist halt Thomas Pogge nicht genug. Der sagt halt, wir sind aktive Täter. Man könnte vielleicht überspitzt sagen, ich verstehe das so, dass Thomas Pogge eigentlich sagen will, wir schubsen das Kind in den Teich. So.
Und bei dem Wählen ist man da quasi schon, auch wenn man die Regierung nicht gewählt hat, allein wenn man teilnimmt an dem System Wahlen, ist man dann schon quasi Teil der Übeltäter.
Ja, das ist interessant, nicht wahr? Ist das jetzt hier ein Plädoyer fürs Nichtwählen? Leute, die sich mit dieser Frage des Nichtwählens beschäftigen wollen, sind vielleicht auch vor der Bundestagswahl dieses Jahr über auch einen wachstumskritischen Kulturtheoretiker gestolpert, der heißt Harald Welzer, der sehr stark fürs Nichtwählen plädiert hat, genau aus diesen Gründen, glaube ich. Also ich habe es so verstanden, dass es eben nicht möglich ist, verantwortungsbewusst zu wählen. Ja, und dann ist natürlich die Frage, inwiefern trage ich halt Verantwortung für die Gesellschaftsformation, einfach dadurch, dass ich Steuern zahle zum Beispiel oder so. Ja, das sind weitreichende Fragen, die schwierig sind zu beantworten. Und da sehen wir halt auch, dass genauso wie beim Konsum unser Lebenswandel wenn wir uns entscheiden, in dieser Gesellschaft zu leben, niemals ohne Widersprüche ist. Ich glaube, das ist ganz wichtig, das festzustellen, damit man sich auch selbst nicht unglücklich macht.
Ja. Alles hängt mit allem zusammen.
Genau. Ja, das waren die ersten beiden Argumente. Ich käme jetzt zum dritten. Genau, wir haben gehört, dass offensichtlich ein Wirtschaftssystem, ein Weltwirtschaftssystem, das auf Wachstum basiert, ein Problem ist für den Klimawandel, ein Problem ist für eine globale Gerechtigkeit. Das dritte maßgebliche Problem ist, dass es offensichtlich auch zu psychischen Pathologien und zu Hindernissen für ein gelingendes Leben in Gesellschaften führt, die begünstigt sind durch das Weltwirtschaftssystem. Wir leben in einem hochindustrialisierten OECD-Land und wir führen Diskurse über Burnout und sehen eine verstärkte Nachfrage nach Selbsttechniken, die versuchen, Stress zu reduzieren. Genau mit solchen Diagnosen beschäftigt sich die Kulturkritik. Die Arbeit von dem Jena Soziologen Hartmut Rosa ist nicht dezidiert kulturkritisch, das, was er im Moment macht, vielleicht schon, aber die Beschleunigungstheorie an sich nicht. Die ist erstmal eine soziologische Arbeit über die Moderne, und er interpretiert die Moderne temporalanalytisch neu. Das heißt, es gibt, er sagt, dass die soziale Beschleunigung genauso der Moderne zugrunde liegt wie Individualisierung oder Rationalisierung zum Beispiel. Das Kernstück der Beschleunigungstheorie ist ein Akzelerationszirkel, also ein Beschleunigungszirkel. Man stellt sich das einfach als Dreieck vor. Einfach ein Dreieck vorstellen. Das Dreieck hat drei Ecken. Ganz oben, das ist der Ausgangspunkt für diesen sich selbst vorantreibenden Beschleunigungszirkel, ganz oben ist die technische Beschleunigung. Die technische Beschleunigung wird in Gang gesetzt durch Wachstum, durch den ökonomischen Motor, nennt es Hartmut Rosa. Und hier gibt es eine Zeitkomponente. Der verweist einfach auf Benjamin Franklin und sagt, Time is money. Also, wer einen Zeitvorteil hat, hat einen Wettbewerbsvorteil. Egal, ob es um Mobilität geht, also um Logistik oder um Kommunikation geht oder einfach um Produktionsbeschleunigung. Wer einen Zeitvorsprung hat, auch auf dem Markt, wer ein neues Produkt auf den Markt bringt, das iPhone 5, und das halt vor Samsung tut, der ist halt auf dem Markt besser gestellt, bis halt die Konkurrenz nachgezogen ist. Das treibt die technische Beschleunigung, ganz klar. Verkehrsinfrastrukturell, Internet und so, das sind alles technische Beschleunigungen, die wir in der Moderne erlebt haben. Und, das ist ganz wichtig, da kommen wir jetzt zum zweiten Punkt des Akzelerationszirkels, nämlich zur Beschleunigung des sozialen Wandels. Die technische Beschleunigung verändert unsere Wahrnehmung von Zeit und Raum massiv. Also wir können uns heute in sehr hoher Geschwindigkeit durch den Raum bewegen und der Raum gleitet sozusagen nur noch an uns vorbei und wir schlagen vielleicht einfach Achsen durch den Raum. Also wir wollen nach München und waren gerade in Tübingen und was dazwischen liegt, ist eigentlich irrelevant, weil wir im Zug vielleicht noch arbeiten oder so. Genau. Es gibt halt Möglichkeiten, sofort mit jemandem in Südamerika zu skypen. Ich glaube, das ist relativ augenfällig, wie sich da Zeit und Raum für uns verändert. Was dabei wichtig ist, ist, dass sich dadurch unsere Lebensrealität immer schneller verändert. Also jede technologische Innovation, die sozusagen Zeit und Raum in dermaßen verändert, verändert sozusagen unsere Erwartungen in Bezug auf das, was morgen ist. Also das heißt, die Erwartungssicherheit hinsichtlich der Stabilität von Handlungssicherheit nimmt ab. Und Hartmut Rosa sagt, deswegen schrumpft die Gegenwart. Also die Gegenwart ist das, was wir als heute als handlungsrelevant empfinden. Und das nimmt halt damit ab. Also ich weiß nicht, was morgen entwickelt wird. Morgen vielleicht das Google Glass. Und das Google Glass wird wahrscheinlich, das nehme ich an, ich kann mir gut vorstellen, dass es nochmal ganz massiv unsere Art und Weise, wie wir durch die Welt gehen, verändern wird. Wie auch jetzt das Smartphone schon, ne?
Diese Brille da.
Genau, diese Brille von Google, die man aufsetzt und wo man oben in der Brille quasi einen kleinen Monitor hat und die Brille kann man sprachbedienen. Können wir gleich darauf zurückkommen, wenn es um den Ja, da sind wir jetzt eigentlich schon. Also die Gegenwart schrumpft und jetzt ist die Frage, die dritte Ecke dieses Akzelerationszirkels ist die Beschleunigung des Lebenstempos. Jetzt die Frage, warum bedingt eine Beschleunigung des Lebenstempos, eine Beschleunigung des sozialen Wandels, eine Beschleunigung des Lebenstempos? Das passiert laut Hartmut Rosa deshalb, weil wir uns erstmal anpassen müssen an die veränderte Gegenwart. Also wir müssen uns erstmal neu orientieren. Wir müssen diese neuen Produkte verstehen. Wir müssen schauen, wie die funktionieren. Und wir müssen die Veränderungen, die damit einhergehen, realisieren und uns anpassen. Das ist zeitintensiv, sagt er. Dann gibt es wegen des Wachstumsparadigmas gibt es immer mehr Optionen. Das heißt, ich habe viel mehr Möglichkeiten der Auswahl. Und das, um eine Auswahl zu treffen, brauche ich Zeit. Ganz klar. Dann gibt es eine Entwicklungsoffenheit. Das heißt, ich weiß immer weniger, was in 10 Jahren der Fall ist. Ich kann damit nicht mehr planen. Das heißt, es gibt auch mehr Optionen für die Zukunft. Nicht nur aktuell, sondern auch für die Zukunft. Das heißt, meine Entscheidungen werden komplexer. Ich muss mehr unbekannte Variablen in meine Entscheidungen mit einbeziehen. Das ist zeitintensiv. Wir haben eben schon über veränderte Kommunikation und Mobilität gesprochen. Das heißt, es gibt nicht nur einen Zusatz an Aufgaben, die ich gerade beschrieben habe, sondern es gibt auch, und das ist ganz wichtig, eine Verdichtung von Handlungsepisoden. Also ich kann mehr Dinge in der gleichen Zeit schaffen, indem ich zum Beispiel mein Google Glass mit Sprachbediene und gleichzeitig durch die Fußgängerzone laufe, um von A nach B zu kommen. Und auch Kommunikationsformen natürlich erhöhen die Nachfrage nach Antwort. Also wenn ich dir einen Brief schreibe, dann habe ich mehr Zeit, bis ich auf deine Antwort wieder antworten muss, als wenn ich dir eine E-Mail schreibe oder eine SMS oder so. Das ist auch, glaube ich, offensichtlich. Das heißt, da steigt auch die Erwartungshaltung. Genau. Das alles sind Beschleunigungsaspekte, sagt Hartmut Rosa. Unser Lebenstempo beschleunigt sich. Das ist gut belegt durch Zeitbudgetstudien aus unterschiedlichen Ländern. Und was ist die rationale Antwort auf eine Beschleunigung des Lebenstempos? Ich möchte Techniken benutzen, die mir erlauben, mehr Zeit zu haben. Ich frage Beschleunigung nach und damit ist der Akzelerationszirkel in sich geschlossen. Jetzt habe ich gesagt, soziale Beschleunigung führt zu Entfremdung und zu psychischen Pathologien. Ich glaube, klar wird, wenn ich sehr viel zu tun habe und sich Handlungsepisoden verdichten, ich immer mehr multitaske, dass ich irgendwann ausgebrannt bin, wenn ich mir halt nicht entsprechend Zeit nehme. Also das ist ein Grund, warum wir in unserer Gesellschaft darüber reden, warum es offensichtlich auch mehr Depressionserkrankungen gibt, weil diese Beschleunigung halt zu einer Überforderung führt, ja, möglicherweise. Also es ist alles sehr zugespitzt. Ne? Hartmut Rosa beschreibt hier nicht einen Ist-Zustand, sondern eine Entwicklungstendenz. Und dann ist die zweite Gefahr, die der Entfremdung, die hat mit was anderem zu tun, nicht mit Beschleunigung alleine. Aber was ich vielleicht noch wiederholen möchte, ist oder was ich eben vergessen habe, ist, dass allein schon die Beschleunigung sozusagen uns erschwert, uns mit Dingen intensiv zu beschäftigen. Also wenn ich keine Zeit habe, kann ich mich mit dir, Matzel, nicht intensiv auseinandersetzen. Ich kann dir als Mensch nicht gerecht werden. Ich kann zu dir keine tiefe Beziehung aufbauen. Und ähnlich ist es bei Objekten vielleicht. Also ich benutze Dinge viel kürzer, weil halt die Produktionszyklen sind. Also es ist eine Anverwandlung mit der Welt findet nicht mehr in dem Maße statt, wie das der Fall ist, wenn ich mehr Zeit habe. Das ist eine Entfremdung aus Beschleunigungsgründen. Ein zweiter Grund für Entfremdung resultiert aus der Frage, was mit unseren Selbst- und Weltverhältnissen durch diese Beschleunigung passiert. Also Hartmut Rosa argumentiert und sagt, so wie wir uns selbst wahrnehmen und wie wir die Welt wahrnehmen, also das verändert sich durch die Beschleunigung selbst. Er spricht von einem Situativwerden der Identität. Also und das passiert durch den Anpassungsdruck, der entsteht durch soziale Beschleunigung. Das heißt, ich habe eben gesagt, man muss sich an die veränderte Umwelt anpassen. Und wenn man es nicht tut, dann wird man desynchronisiert. Also man kriegt bestimmte soziale Sachen nicht mit. Es gehen Optionen, kann man nicht wahrnehmen. Er spricht von Abhängen. Man wird abgehangen, ja. Wenn jetzt aber die Entwicklung offen ist, dann die Entwicklung der Zukunft offen ist, dann muss ich mich relativ flexibel halten, um in der Lage zu sein, auf Veränderungen schnell zu reagieren und um Optionen wahrzunehmen, weil ich weiß ja nicht mehr, wie die Welt in mehreren Jahren aussehen wird. Und mit der Beschleunigung werden die Abstände halt immer kürzer. Das heißt, ich versuche mich flexibel zu halten. Hartmut Rosa spricht dann davon, dass sich eine Identität nicht mehr wie noch in der frühen Moderne entlang der ganzen Lebensspanne ausrollen lässt. Also die Identität lässt sich nicht mehr komplett planen über eine Lebensspanne hinweg. Früher war es so, dass man Bäcker war. Man war Bäcker. Oder man war der Ehemann von XY. Heute ist man gerade Bäcker und man ist gerade mit XY zusammen. Das sind so die Beispiele, die er nennt, wo sich halt unsere sozialen Institutionen verändern. Das heißt, Identität wird situativ und erodiert. Und da gibt es dieses schöne Bonmot, eigentlich bin ich ganz anders, ich komme nur nicht dazu. Also auch unsere Werte und Normen verändern sich dadurch, dass ich Dinge, die gerade anstehen, vorziehe vor Dingen, die ich eigentlich gerne machen würde. Wir verändern uns quasi dadurch, dass wir uns die ganze Zeit anpassen müssen und kommen immer weniger zu den Sachen, die uns eigentlich wichtig sind. Also das kennt vielleicht jeder, das ist so eine Art Deadline-Terror, nicht wahr? Und wenn wir jetzt an diesem Punkt sind, dann spricht Hartmut Rosa düster von so einem Dahintreiben in einem Meer an Kontingenzen, was für ihn nichts anderes ist als die Aufgabe von Autonomie und Authentizität als wesentliche Versprechen der Moderne. Und ganz düster spricht er davon, dem rasenden Stillstand, weil sich sozusagen nur noch die Oberflächen bewegen, aber in der Tiefe eigentlich nichts mehr. Es gibt, das Leben führt für Rosa in dieser Extremform von Beschleunigung halt nirgendwo mehr hin, sozusagen, ja. Und das findet sich auch in zeitgenössischen Texten wieder. Also jeder kennt wahrscheinlich dieses Bleibt alles anders von Herbert Grönemeyer. Der Refrain geht ja, geht so, es gibt viel zu verlieren, du kannst nur gewinnen, genug ist zu wenig. Oder es wird so, wie es war. Stillstand ist der Tod. Geh voran, bleibt alles anders. Da kann man den rasenden Stillstand eigentlich sehr schön raushören. Das heißt, Handlungen werden sozusagen bedeutungslos und austauschbar. Man ist hyperflexibilisiert, passt sich nur noch dem an, was ist. Rosa sagt auch, dass sozusagen die Indifferenz eine wesentliche Voraussetzung für die radikale Beschleunigungsgesellschaft ist, weil wenn ich wenig Präferenzen habe, kann ich mich immer besser an das anpassen, was gerade ist. Das heißt, wir sind entfremdet in dem Sinne. Ja. Und da gibt es einen schönen kleinen Text von Reinhard Grebe, der geht so. In meiner Verzweiflung riss ich die Fenster auf und schrie in die Reihenhaussiedlung. Wer hat den runden Globus plattgehauen? Warum gibt es keine Täler und keine Tiefseen mehr? Wer hat die Alpen entknittert und glatt gestrichen? Warum sticht auf dieser Erde nichts heraus? Keine Antwort. Die Reiseziele der ganzen Welt lagen gleichgültig vor mir. Irgendwann tippte ich nur noch blind in das globale Egal. Jetlag, leg dich nieder, müder Wanderer. Voll von nichts legte ich meine Birne auf den Plastikpazifik. Das ist die Entfremdung und der Extremzustand der sozialen Beschleunigung.
Nichts hat mehr Tiefe, nichts hat mehr Bedeutung, sozusagen.
Ja.
Und man hat keine Zeit mehr, Kritik zu äußern dann daran. Für Leute wie du gibt es aber doch immer mehr, oder?
Ja, das ist wahrscheinlich eine Frage des Leids, nicht wahr? Dass man halt merkt, so irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier nicht, aber dafür muss man halt Mut und Zeit aufbringen. Das ist ganz wichtig. Ich beginne im April bei einer kleinen Leipziger Denkfabrik zu arbeiten. Die heißt Konzeptwerk Neue Ökonomie. Und die hat sich zum Ziel gesetzt, eben Konzepte zu identifizieren und zu verbreiten, die für eine Postwachstumsgesellschaft wichtig sein könnten. Und die haben jetzt vor kurzem ein Buch rausgebracht zu Zeitwohlstand, wo es genau darum geht, Zeit für einen Wohlstandsbegriff stark zu machen. Also wir brauchen überall Zeit, wir brauchen Zeit, um unseren Körper zu pflegen, wir brauchen Zeit zum Nachdenken und für kritisches, verantwortungsbewusstes Handeln, wir brauchen Zeit, wo brauchen wir noch Zeit? Ich glaube, ich habe schon alle Aspekte genannt, die wichtig sind für soziale Beziehungen zu pflegen.
Auf der anderen Seite versprechen einem doch die Technikhörigen immer, wenn man Multitasking macht und Zeit spart bei Mobilität und Kommunikation, dann hat man die doch, setzt die doch vielleicht neue Zeit frei oder man hat dann doch eventuell Zeit, um andere Dinge zu tun, wie das, was wir brauchen. Wo ist da die Krux?
Naja, wir müssen halt auch mehr leisten, ne? Wir müssen halt unsere Produktivität steigern. Aber das ist richtig. Also das ist erstmal ein Paradox, das Rosa auch beschreibt. Er sagt, das ist eigentlich der Ausgang der Analyse. Er fragt, warum haben wir denn weniger Zeit, wenn wir doch effektiv wirtschaften? Ja, das ist erstmal massive Freizeit eigentlich generiert. Und er sagt halt, dass Zeitknappheit quasi nur entsteht, wenn die Beschleunigungsrate über der Wachstumsrate liegt. Dann passiert halt genau das.
Und Beschleunigungsrate ist das ganze Paket aus Technik.
Genau, es ist einfach Handlungsepisoden pro Zeiteinheit. Ja, gesteigert. Was jetzt ganz wichtig ist, jetzt haben wir sozusagen die Entschleunigung festgestellt und jetzt sind wir eigentlich da, wo ich ansetze, erst für mein Forschungsprojekt. Was Hartmut Rosa nicht macht in seiner Arbeit, ist eigentlich zu fragen, ja, warum haben wir das denn überhaupt? Also warum gibt es denn überhaupt Wachstum? Ich habe eben von einem ökonomischen Motor gesprochen. Diese drei Beschleunigungscharakteristika des Zirkels haben immer einen externen Motor, der sie antreibt. Die habe ich jetzt nicht weiter erwähnt. Es gibt einen kulturellen Motor bei der Beschleunigung des Lebenstempos, aber da beschäftigt er sich vor allem mit Angst und Verheißung. Also Angst, abgehängt zu werden, Angst bei der protestantischen Ethik ist wirtschaftliches Handeln in rigides Zeitregime eingebaut worden. Das ist ja eine wichtige Grundlage für die Entstehung des Kapitalismus. Da geht es natürlich um Glaubensfragen. Bei Verheißung geht es eher, also vor der Säkularisierung natürlich auf Verheißung auf das Jenseits. Nach der Säkularisierung geht es eher um Verheißung auf Wohlstand oder ähnliches. Aber was er halt eben nicht macht, ist zu fragen, was hat denn eigentlich, welche grundsätzlichen Bedingungen in unseren Selbst- und Weltverhältnissen führen eigentlich dazu, dass wir uns jetzt so verhalten, wie wir uns verhalten. Er ist dann selbst in seinem aktuellen Werk, da geht es um Weltbeziehungen, und er setzt diesem Entfremdungsbegriff einen Resonanzbegriff entgegen. Also er sagt, Resonanz ist das Gefühl, wenn uns die Welt antwortet und vielleicht als gütig erscheint oder wir positive, aber auch vielleicht negative Resonanzerfahrungen haben und sie halt nicht mehr so kalt und stumm und indifferent ist wie in Reinhard Grebes Text. Aber was er halt eben nicht macht, ist zu fragen, was in unseren Weltverhältnissen eigentlich dazu führt. Und das ist mein Ansatzpunkt für meine Doktorarbeit. Was in der aktuellen Kulturkritik unter den Tisch gefallen ist, ist, was die Frankfurter Schule schon Trennung von Natur und Kultur genannt hat. Als Ursache von Entfremdung. Also es gibt von Adorno und Horkheimer in der Dialektik der Aufklärung, sagen die, dass es eine Möglichkeit gibt, dass wir uns von dem entfremden, worüber wir Macht ausüben. Und offensichtlich üben wir Macht aus über die Natur. Und das ist quasi mein Einstiegspunkt für die Promotion. Ich beschäftige mich mit einem französischen Kulturanthropologen, der heißt Philippe Descola. Der hat einen Lehrstuhl am Collège de France, wo auch Foucault war oder sein Doktorvater Claude Lévi-Strauss. Und der identifiziert eben auch diese Trennung von Natur und Kultur und sagt, dass die die Ursache ist für Weltbeziehungen, die pathologiefördernd sind. Und jetzt, was er macht, und das ist sehr interessant, ist, er versucht, Arten und Weisen zu identifizieren, wie man sich zur Welt in Beziehung setzen kann. Also, zuerst, wie man Welt identifizieren kann. Und das tut er entlang entlang von Äußerlichkeiten und Innerlichkeiten. Also das ist relativ plausibel. Ich kann zum Beispiel Welt, also das heißt Menschen und Nichtmenschen, egal, Objekte oder Tiere, kann ich identifizieren in Bezug auf Ähnlichkeit von Äußerlichkeiten und Innerlichkeiten. Das heißt, ich kann, wenn man sich das vorstellt und halt diese Klassifizierung in einer Matrix anlebt, dann hat man vier Möglichkeiten, nämlich eine Ähnlichkeit von Innerlichkeit und ein Unterschied von Äußerlichkeit. Diese Form der Identifikation nennt Philippe Descola Animismus. Dann gibt es einen Unterschied von Innerlichkeit und eine Ähnlichkeit von Äußerlichkeit. Das nennt er ironisch Naturalismus und das beschreibt sozusagen unsere Ontologie, also unsere Art und Weise des Westens, sich in die Welt zu identifizieren. Wir identifizieren Tiere und Pflanzen in Bezug auf Ähnlichkeit, was ihre Struktur angeht, ihre äußerliche, ihre Anatomie oder ihren molekularen Aufbau oder was auch immer. Aber es gibt eine Trennung in Bezug auf das Geistige. Das heißt, daraus leitet Descola dann eben diese Trennung von Natur und Kultur ab und sagt, wir unterwerfen damit quasi die Natur. Es gibt da schon eine Hierarchie, die wir damit einziehen. Es gibt halt eben noch zwei weitere Formen der möglichen Identifikation. Das ist eine Ähnlichkeit von Interiorität, also von Innerlichkeit, und eine Ähnlichkeit von Äußerlichkeit. Und es gibt halt noch die Form, wo halt beide unterschiedlich sind. Und er sagt, das ist super spannend, dass sich aus diesen Formen der Identifikationsmöglichkeiten Weltbeziehungsmöglichkeiten ableiten. Und da identifiziert er halt vier Stück, die sind in zwei Gruppen geteilt, nämlich unterteilt in Bezug auf Reversibilität, also ob ich sie zurückgeben kann oder nicht. Und er sagt halt, die Produktion, der Schutz und die Übermittlung, also ein Erbe zum Beispiel, die kann ich nicht zurückgeben. Weil sie sozusagen, also logisch ist es nicht möglich, ja. Eine Produktion, in einem Verhältnis der Produktion kann das Produkt nicht seinen Produzenten produzieren. Das geht nicht. Die anderen drei Formen von Weltbeziehungen sind Tausch, Raub und Gabe. Und jetzt ist es super interessant zu sehen, dass in unserer Kultur der Weltbeziehungsmodus der Produktion halt sehr stark ist. Das heißt, wir haben die Natur unterworfen und fungieren quasi ganz stark als Produzenten. Und innerhalb dieses hierarchischen Verhältnisses. Was Descola halt sagt, ist, dass andere Formen wie die Gabe zum Beispiel halt nur noch in Form der Mildtätigkeit bei uns vorkommen, aber kein Charakteristikum unserer Ontologie sind, unserer Kulturpraktiken quasi. Und jetzt sagt er nicht, dass halt die anderen Ontologieformen, die anderen Formen der Identifikation von Welt notwendigerweise besser oder schlechter sind, aber er sagt halt, wir müssen offensichtlich unsere Beziehungsformen überarbeiten oder unsere Identifikationsformen der Welt überdenken. Und deswegen plädiert er für neue Formen von Gemeinsamkeit. Also er spricht halt, es muss Kollektive geben von Menschen und von Nichtmenschen in irgendeiner Art, in der wir zu einer friedlicheren Koexistenz von Menschen und Nichtmenschen kommen. Und wie das halt aussieht, das entwirft er nicht, weil das sieht er halt nicht als seine Arbeit an, aber er sagt, dass es wichtig ist, dass man das entwickelt. Und was ich in meiner Arbeit mache, ist einfach zu fragen, ja, welche Beziehungsformen gibt es denn in anderen Ontologien? Und inwiefern sind die in der Lage, unsere Kulturpraktiken zu ergänzen und kritisch zu kommentieren? Also was können wir sozusagen lernen von anderen Kulturpraktiken, die halt komplett unterdrückt oder fast ausgerottet worden sind von zum Teil eben von unseren dominanten Kulturpraktiken. Was ich versuche, ist sozusagen einen Blick von außen auf das eigene zu werfen. Das zitiere ich gerade von einer Berliner Kulturtheoretikerin, die heißt Iris Dermann, und die sagt eben auch, das Buch, aus dem das kommt, das heißt Fremde Monde der Vernunft, eine ethnologische Kritik der Philosophie. Die sagt halt, dass unsere Philosophie eurozentristisch ist. Also während Descola halt einen Ethnozentrismus betont, sagt sie, unsere Philosophie ist eurozentristisch. Wir verstehen sozusagen unser eigenes nicht, und deswegen ist ein Blick von außen nötig. Und was ich halt mache, ist, ich habe den Theravada-Buddhismus. Theravada-Buddhismus ist eine Schule des Buddhismus, eine ursprüngliche Schule, die heißt Schule der Ältesten, die sich quasi an die Grundlehre von Buddha hält, ausgewählt, um für diesen Blick von außen auf das eigene. Und da bin ich jetzt noch nicht besonders weit gediehen, aber was interessant ist bei, oder was auch der Grund ist, warum ich es ausgewählt habe, ist halt, dass es diese Trennung von Natur und Kultur halt nicht in der Form gibt, weil gesagt wird, dass sozusagen alle Handlungen eine Folge haben und wir eingebettet sind in unsere natürliche Umwelt im Rahmen dieses kausalen Gesetzes. Also alles hat eine Folge, egal ob das jetzt auf einer zwischenmenschlichen Ebene beschränkt ist oder halt eben auf eine Ebene mit Tieren und Menschen. Und was interessant ist, ist halt, dass es hier den Beziehungsmodus der Gabe, der ist halt dort viel stärker ausgeprägt, weil dort eben mitfühlendes Verständnis stark gefördert wird. Und was außerdem interessant ist, und da sind wir halt wieder beim Lebenswandel, ist, dass halt der Buddhismus versucht, sozusagen unsere Verstrickung in den Konditionierungen, in denen wir stecken, halt aufzudecken. Also die Selbsttechniken, die dort angeboten werden, die versuchen halt unser Verständnis, unsere Achtsamkeit von für Emotionen, Handlungen und Taten zu schulen, um diese dann verantwortungsbewusst und mitfühlend zu transformieren.
Spannend.
Ja. Und aus meiner Sicht, das ist meine Hypothese, hat das eben im Kontext des Zusammenhangs, den ich jetzt versucht habe, hier vorher herzustellen, im Beschleunigungszusammenhang auch ein kritisches Potenzial und ein entschleunigendes Potenzial. Und das ist das, was ich prüfen möchte.
Ich glaube, du kommst dann mal wieder in einem Jahr, wenn du dann deine ersten Forschungsergebnisse hast. Du willst die dann auch auf unsere Gesellschaft gucken lassen und da mal schauen, was bei rauskommt. Der Blick auf das eigene von denen.
Genau, also was ich halt mache, ist
einen
philosophischen Vergleich. Ich schaue mir an, inwiefern es sozusagen ähnliche Vorstellungen in der buddhistischen Philosophie gibt und in westlicher Philosophie. Dafür schaue ich mir die Ethik der Selbstsorge von Michel Foucault an, der sich dort vor allem mit den Kynikern beschäftigt, die dafür plädiert haben, das Leben auf Wahrheit abzubeizen und sich ständig zu selbst transformieren, um sozusagen dem wahren Leben dadurch näher zu kommen. Und was ich da überprüfe, ist halt eben, ob es Ähnlichkeiten in Bezug auf Subjektverständnis und Kritik und Ähnliches gibt. Eine letzte Sache, ich sehe, du möchtest gleich aufhören.
Wir müssen.
Ja, wir müssen. was ich halt auch tue, ist sozusagen zu schauen, ob es ein tatsächliches Potenzial in unserer Gesellschaft hat. Also ich habe vorhin davon gesprochen, dass halt Selbsttechniken stärker nachgefragt werden. Ich glaube, dass es sich dabei um mehr handelt als um eine Kulturindustrialisierung des Buddhismus, sondern dass tatsächliche Bedürfnisse dahinter stecken und man halt auch möglicherweise nachweisen kann, dass es Effekte hat, positive. Und dann schaue ich mir einfach an, wie sich Leute verändern, die sozusagen buddhistische Selbsttechniken hier in der westlichen Gesellschaft anwenden.
Wir sind gespannt auf die Ergebnisse und laden dich gerne dann nochmal ein, wenn du da was vorzuweisen hast. Wir hätten auch so noch eine Weile weiterreden können, glaube ich. Danke, dass du da warst, Christoph Sanders.
Herzlichen Dank.